und herzlich willkommen zur 14. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, ein herzliches Hallo auch von uns. Wir haben uns für den heutigen Podcast einen der vielen Kommentare mal herausgenommen und würden den einfach mal zur Ausgangslage für unser Gespräch heute machen. Der Kommentar von DC lautet: Interessant wäre für mich auch, wie in euren Therapien damit umgegangen wurde oder wird, mehrere Anteile zu haben und ob dies dort akzeptiert wird. Ja.
Ja, Anteile. Ding, 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 ding. Wir verstehen die Idee oder diesen Ansatz hinter dem Begriff Anteile, können den aber für uns nicht annehmen und wir haben uns diesen Kommentar rausgesucht, weil er eine spannende Frage stellt, nämlich wie ist Therapie für uns und wie akzeptiert sind wir als viele in der Therapie, als einzelne viele oder einzelne von vielen? So lautet die Frage für uns. Anteile haben wir aber nicht. Also wir für uns lehnen das Wort oder diese Bezeichnung ab, weil wir uns nicht als Anteil eines Ganzen erleben, sondern als Vielheit, die von außen als ein Ganzes wahrgenommen wird oder gelesen wird oder so. Aber wir für uns sind Ganze. Also ich bin ein Innen in einem Einsmensch und ich bin komplett für mich in meinem Erleben. Ich habe keine Anteile, ich habe halt viele. Ich habe mich als Ganzes. Und daneben habe ich noch ganz viele andere, die auch ein Ich sind und ganz sind und so. Von daher funktioniert das für uns nicht so, von Anteilen zu reden, und erfordert von unserer Therapeutin auch diesen Dreh, davon wegzugehen, zu sagen, ach, jedes Innen, das mir hier begegnet, oder jede Innenperson, heißt es bei manchen ja auch, oder Inneren oder die anderen, ist nur ein Anteil von einer schon heilen Person. Also für uns passt das nicht. Und das ist so ein grundlegender Punkt, den wir brauchen, in der Therapie anerkannt zu haben. So, also. Das ist jetzt irgendwie so geschwafelt, glaube ich, aber.
Naja, so geschwafelt finde ich es gar nicht. Ich glaube, es geht um das Bild, was da entworfen wird, oder? Also Sprache macht ja auch Bilder auf und, Anteil ist ja letztlich, also für uns, beschreibt einen Anteil eben ein Teil eines Ganzen, der eben aber auch nur vollständig ist mit allem anderen. Und die Selbstwahrnehmung ist ja eine andere. Man ist ja vollständig so, wie man ist. Und es gibt neben mir halt noch einige andere, die sich, glaube ich, auch in ihrer Form als selbstständig und vollständig empfinden. Und deswegen ist das Sprachbild Anteil, glaube ich, für jemanden mit einer Dis, oder ich würde es für mich ja auch als unpassend empfinden.
Ja.
Ja.
Das ist Teil 1, der mir aufgefallen ist. Der zweite Teil von der Frage ist aber eigentlich sehr spannend. Nämlich fragt er ja, wie damit umgegangen wird, dass das so ist, dass wir viele sind und dass wir uns so vollständig erleben, wie wir sind. Also wenn wir jetzt mal Anteile rausnehmen und dann irgendwie von Innenpersonen reden oder von Inns, wie das so akzeptiert wird. Da können wir ja gerade einsteigen und fragen, so, wie war das denn bei euch? Also habt ihr das Gefühl, ihr wurdet da immer gleich drin akzeptiert, oder ich könnte auch fragen, wie sind denn eure Akzeptanzerfahrungen als Person, die viele ist, in therapeutischen Kontexten?
Ja, die Frage macht das Problem letztlich auch, ne? Also wir arbeiten jetzt ja mit einer Therapeutin, zu der wir schon mit der Diagnose und mit unserem eigenen Bewusstsein über unser Vielesein gekommen sind. Von daher war das eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung. Es war klar, wir haben die Diagnose, wir empfinden uns auch als viele und wir wollen auch, oder das ist für uns ja auch eine Arbeitsgrundlage. So. Vorher in Therapien war das nicht so. Und
hatte das was damit zu tun, dass ihr hingegangen, also zu den Falschen hingegangen seid und gesagt habt, ich bin viele und akzeptiere mich, wie ich bin? Oder war das eher so, dass ihr selber noch so gar keine Ahnung hattet und entsprechend die äußeren Personen, also die Außenpersonen so gar nicht die Möglichkeit hatten, zu überlegen, akzeptieren sie das jetzt oder nicht?
Ich glaube, das greift ineinander. In dem Moment, wo uns bewusster war oder wo wir uns selber angefangen haben, mit dem Viele-Sein auseinanderzusetzen, haben wir natürlich auch noch Therapeutinnen gesucht, die damit auch bereit sind zu arbeiten. Also, ne? Das so. Und vorher war tatsächlich das ja auch für uns noch das Thema. Und dann war das auch in den Kontext Therapie nicht unbedingt wichtig. Wichtig, stimmt das jetzt? Also, ne, also ich meine, wir haben ja auch, wie ihr und wahrscheinlich ja sehr viele, eine längere Psychiatrie- und Therapiegeschichte. Mhm. Und auch eine längere Diagnosegeschichte. Und ich glaube, da gab halt eben irgendwann erst diesen Moment, wo die Diagnose das überhaupt aufgetaucht ist, und das war ja auch relativ spät. Und vorher hat es keine Rolle gespielt und von daher war es halt auch ein Thema für uns nicht und doch für Therapeuten, glaube ich, schon früher, aber für uns halt jetzt sicher. Ich weiß nicht, wie sich das mit euren Erfahrungen deckt oder eben nicht deckt. Ihr habt die Diagnose ja auch nicht von Anfang an gehabt, oder?
Nee. Wir hatten auch erst, also Schizophrenie, Psychose, Borderline, Anpassungsstörungen. Also die, all die Möglichkeiten, jemandem zu sagen, er ist von Natur aus und schon immer und genetisch so prädispositioniert durchgeknallt. Das hatten wir. Und ich glaube, es gab so einen Moment, als wir 15 waren und noch nicht diese Diagnose hatten, da hatte ich so eine total klare Depersonalisierungserfahrung. Also ich stand neben mir und habe mir dabei zugeguckt, wie ich mich mit einem anderen Namen vorgestellt habe oder ich habe das gesagt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also das ist so totale, das war so ein Dis-Moment, also so ein dissoziativer Moment, der aber, von dem ich heute nicht mehr weiß, ist das jetzt eine echte Erinnerung oder ist das einfach, weil mir damals schon nicht klar war, ist das jetzt echt oder nicht, was da gerade passiert. Und das ist so, aber ich hatte schon irgendwie immer so ein untergründiges Gefühl von, da bin ich und da sind die anderen. Also es war immer so ein, in mir drin ist noch irgendwas anderes. Das so als so ein Gefühl für eine fremde Präsenz in mir drin, das hatten wir schon immer. Und heute würde ich sagen, so oft hatten wir das Gefühl, nicht akzeptiert zu sein oder nicht gesehen zu werden, weil genau das nicht gesehen wurde. Weil wir immer wieder davon gesprochen haben, dass wir, ich habe das zumindest damals oft gesagt, dass ich in mir was habe, was gefährlich ist und was so unheimlich ist. Und Menschen sollten nicht zu nah an mich rankommen, weil ich bin gefährlich und böse und irgendwie so. Also ich hatte das so ganz klar im Gefühl und hatte da aber natürlich noch keine Ahnung, dass es sowas wie eine Dis gibt oder multiple Persönlichkeiten oder so. Ich war 15. Ja, klar hatte ich das noch nicht im Kopf irgendwie. Also so. Und das ist so eine Missachtungserfahrung dann am Ende auch. Also die Menschen im Außen haben mir das nicht geglaubt, weil sie halt eher an eine Schizophrenie gedacht haben, so, weil ich auch irgendwie sagte, ja, ich habe manchmal so Impulse und dann manchmal denke ich irgendwie, ich würde was denken. Also es ist irgendwie, ich habe so dieses Vollbild von der Schizophrenie erzählt, aber ich hätte genauso gut eben auch beschreiben können die Realisationserfahrung und die Personalisierungserfahrung. So, und ich hatte aber nicht die Worte und nicht die Ausdrucksfähigkeit, das so zu vermitteln. Und total oft stand ich auch einfach vor Deppen. Also Entschuldigung, aber total oft stand ich auch so vor Psychiatern oder Psychologen oder Ärzten, die auch kein Interesse daran hatten, das mehr zu verstehen. Und später, als die Diagnose dann stand, war das halt eh so sein Kosmos. Und wir hatten danach ja noch die Diagnose schon bestehen und sind dann in eine Klinik gekommen, in der man die Diagnose nicht geglaubt hat. Oder, ja, wo das dann wirklich war, diese Diagnose gibt es nicht. Da hat man uns dann irgendwie, ne, die gute alte Hysterie irgendwie, also histrionische Persönlichkeitsstörung steht im Entlassungsbrief. Für eine 18-Jährige. Weiß ich bis heute nicht irgendwie, wie ist das gekommen. Und da war das auch eine Missachtungserfahrung, aber nochmal auf einem anderen Level. Da war das dann weniger dieses Nebulöse, ich weiß nicht so richtig, was die hier eigentlich ablehnen oder ich fühle mich diffus nicht gesehen. Also so ganz vom, etwas von mir wird nicht gesehen. Und als die Diagnose stand und so irgendwie klar war, okay, dieses Gefühl von, da ist noch was, da gibt es noch tatsächlich eine andere Präsenz von mir, als das sich so bewahrheitet hat und für mich so konsistenter wurde, wurde diese Missachtungserfahrung durch die Klinik nochmal richtig, richtig doll schlimm. Weil es dann nicht mehr so, nicht mehr nur war, ja, die sehen irgendwas von mir nicht, sondern die sehen auch was von meiner Geschichte nicht. Und so. Jetzt habe ich den Faden verloren, was eigentlich die Ausgangsfrage war.
Ja. Naja, ich glaube, gerade ist, ja, die Ausgangsfrage ist, glaube ich, schon gerade, oder der erste Punkt eigentlich, glaube ich, so in diesem Themenbereich, ne, mit der Diagnose in die Therapie gehen oder innerhalb von therapeutischem Kontakt sich erkannt fühlen oder gesehen fühlen, denke ich. Also ich habe gerade auch, was du erzählt hast, nochmal überlegt, wir haben, glaube ich, oder ne, es wurde bei uns, glaube ich, unglaublich viel aus so einer Depersonalisationsposition heraus empfunden. Und das war aber nach außen gar nicht richtig darstellbar. Also wir kennen halt alte Texte von uns, wo, glaube ich, immer wieder versucht wurde zu sagen, ich bin so weit weg und mich erreicht es gar nicht, was sie tut. Und mir geht es aber unglaublich schlecht mit dem, wo ich bin. Und wo ich halt irgendwie gerade dachte, wenn ein Therapeut und eine Therapeutin, und das hat ja später auch tatsächlich ein Therapeut gemacht, der hat es ja hinterfragt, aber halt eben erst viel, viel später. Wenn halt damals jemand versucht hätte, ne, seinen Kopf zu heben, und wir hatten ganz lange eine Borderline-Diagnose zu einem Zeitpunkt, wo Borderline quasi für jeden Jugendlichen benutzt wurde, der irgendwie gesagt hat, mit mir stimmt was nicht. Ne, der irgendwie versucht hat, durch Kleidung, durch Verhalten, durch nicht konform sein, irgendwie, ne, also Borderline war in den 90ern, also aus meinem Empfinden heraus, wirklich so eine Mülleimer-Diagnose, und, wir hatten auch die Diagnose Psychose, wir hatten auch die Diagnose Schizophrenie und auch histrionische Persönlichkeit gibt es bei uns auch in irgendeiner in irgendeinem Entlassungspapier. Und ich glaube halt, ne, wenn jemand mal wirklich hinterfragt hätte, hätte er Depersonalisation, Dissoziation, das wäre alles erkennbar gewesen. Mhm. Wenn man versucht hätte, ne, aus diesen Klischees irgendwie sich, glaube ich, so ein bisschen zu erheben und wirklich Fragen zu stellen, so wie es halt dann ja irgendwann später war. Es gab ja irgendwann einen Therapeut, der hat nachgefragt und er hat sich halt irgendwie auch das, was wir von Gewalterlebnissen erzählt haben, angeschaut und er hat sich, glaube ich, auch schon, ne, unserer selbst, also dem, was wir von uns mitteilen konnten, angeschaut. Und der war ja im Grunde der Erste, der dann, ne, die Möglichkeit eröffnet hat zu sagen, vielleicht gibt es da noch was ganz anderes. Vielleicht ist es eben tatsächlich eine damals multiple Persönlichkeit. So. Weil er halt nachgefragt hat. Und ich glaube, dass ja, das war ja für uns so der erste Moment, wo innerhalb von einer Therapie oder einem therapeutischen Kontext der Raum überhaupt dafür da war und uns die Möglichkeit gegeben wurde, unser ne, das zu sortieren.
Ja. Also ich glaube auch, ist gerade aufgefallen, dass man irgendwie, also das gibt es auch in den, ich überlege gerade, ob ich das bei Michael Huber gelesen habe in diesem Handbuch oder es gibt irgendwo so ein Marker dafür, ne, und, was dafür spricht, dass man es tatsächlich mit einer Person mit Dis zu tun hat oder einer Person, die multiple ist, zu tun hat. Und einer dieser Marker war ein sehr langer Weg bis zur Diagnose oder bis zu dieser Fragestellung. Und bei uns waren das ja auch irgendwie 3 Jahre, in denen wir, wenn man jetzt halt auf dem Papier guckt, ne, könnte man denken, wir wurden rauf und runter diagnostiziert. Die Realität war aber, dass uns ein Arzt einmal gesehen hat, irgendeine Mülleimer-Diagnose benutzt hat. Also, ne, wir sind in die Notaufnahme gekommen, weil wir uns geschnitten haben und sind raus mit einer Borderline-Diagnose. Dann waren wir in der Psychiatrie wegen Suizidalität und haben dann eben geschildert, ich hatte das Gefühl, ich musste das tun und das war fremdgesteuert und so. Mhm. Zack, hatte ich eine Schizophrenie. Und vor all dem stand aber irgendwie immer nur ein Gespräch in einer Krisensituation oder kurz danach. Und das ist keine richtige Diagnostik, sondern das ist so ein, ja, weißt du, wie mir das vorkommt, wie diese Poststempel, die man aufs, also so Also ein Brief wird ja heute nicht mehr nur noch einmal abgestempelt, sondern läuft zweimal ja. durch so ein Dings, bevor es vorgestellt, also vor zugestellt wird. Und so kam mir das vor, wie so der erste Stempel auf einem Brief, der dann irgendwie einfach nur unbesehen nochmal, ne, als betrachtet bestempelt wird und dann gilt das. Und für uns war das so, dass wir tatsächlich irgendwie, gut, das ist jetzt schwierig mit Zahlen, ich weiß es nicht, aber wir hatten irgendwie über 20 oder 15 komische solche Diagnosezettel, bis wir in die Psychosomatik gekommen sind, in die Klinik für eine Fachklinik für Psychotherapie und Psychosomatik für Kinder und Jugendliche, wo dann endlich eine richtige umfassende Diagnostik gemacht wurde. Also vorher war das immer so, wo ich dann halt im Nachhinein denke, okay, man konnte uns vielleicht auch nicht sehen, weil man gar nicht die Zeit hatte oder die Ressourcen hatte, uns anzugucken. So, also Stichwort diese Missachtungserfahrung hatte auch echt was damit zu tun, dass wir gar nicht, dass sich niemand die Zeit nehmen konnte oder genommen hat.
Wobei ich da auch glaube, die Marker sind jetzt auch nicht ganz einfach, weil Marker sind ja auch schwere Gewalterfahrungen. Das ist ja nichts, was man relativ schnell preisgibt. Oder eben auch eine ein langer Weg bis zu einer Diagnosestellung.
Ne? Ja, also ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal, weißt du, wenn manche Diagnosen gestellt werden nach einer Begegnung und manche Diagnosen gestellt werden, nachdem man sich wirklich ausführlich und lange mit den Personen auseinandergesetzt hat, das ist für uns schon so ein, ja, ich weiß nicht, Qualitätsmerkmal ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber es ist irgendwie, ne? Weil eben genau in so einer kurzen Begegnung sprichst du mit niemandem über tiefergehende Gewalterfahrungen. Und jemand, ne, den du nur kurz siehst, mit dem sprichst du nicht darüber, obwohl das stimmt nicht. Wir haben das immer irgendwie erzählt. Wir sind in Behandlung seit, wir wurden diagnostiziert mit, ne. Das konnten wir alle schon runterrasseln, das hatten wir schon erzählt. Aber es ist so, bestimmte Dinge sind eben nicht ansprechbar oder nicht so zeigbar, wenn man nur kurz mit den Personen zu tun hat. Und gehen halt irgendwie vom Zeitraum irgendwie nur in eine ordentliche Diagnostik. Und da geht es halt für uns los, ne, mit der Akzeptanz der Anteile oder der Ins oder der Innenpersonen oder der anderen. Mhm. Und bei manchen, also bei unserer Therapeutin jetzt, war das ja so, dass wir da auch schon die Diagnose hatten. Und das irgendwie verlangt haben, dass sie das schon akzeptiert. Also das war irgendwie so, ne, wir wussten, sie kann mit Trauma, also dass sie Patienten mit Trauma-Hintergrund behandelt und dann bin ich irgendwie automatisch davon ausgegangen, dass sie das auch akzeptiert. Also das war so mein Anspruch, weißt du, als wir da hingegangen sind. Weil wir das nicht mehr können, wir haben keine Kraft mehr dafür, Leute irgendwie der Therapeutinnen vorzubilden oder Versuchskaninchen für sie zu sein und irgendwie, weiß ich nicht, wie war das denn bei euch? Wäre das was gewesen, wo ihr gesagt hättet, okay, es gibt sowieso viel zu wenige Therapeutinnen, die sich mit DIS auskennen, die so Fachkenntnis haben mit DIS? Ich educate jetzt mal.
Also ich glaube, zu einem Zeitpunkt X zurückliegen, nein, weil wir ja darauf angewiesen gewesen sind, dass jemand mit, ne, dass jemand mit uns arbeitet. Also wir brauchten ja jemanden, der, also wir haben, ne, für uns unsere Erfahrung ist, dass wir gerade auch in den ersten Jahren und therapeutischen Kontakten, dass ja viel darum ging, irgendwie, ne, irgendwas in die Hand zu kriegen, womit wir das, was wir zwar die ganze Zeit versucht haben auszudrücken, aber ja nicht mit einem Begriff benennen konnten, der für jemand anders nachvollziehbar war. Ne? Wenn ich heute hingehe und sage, ich habe hier so ein paar Tage Probleme mit Derealisation, dann weiß ich, was ich meine und mein Gegenüber weiß es auch. Ne? Früher habe ich versucht, tagelang zu erklären, was gerade los ist und wie es mir geht, ohne diesen Begriff nutzen zu können, weil ich gar nicht wusste, dass es das ist, was ich ja eigentlich beschreibe. Das heißt, ich war angewiesen auf jemanden, der das hört und sagt, das, was sie beschreiben könnte, für mich da zu diesem Begriff passen. Ne, also der mich verstehen kann. Und ich glaube, dass, also für uns war das damals wichtig, auf Menschen zu treffen, die irgendein Verständnis für das haben, was wir erzählen, um mit uns dann in eine Auseinandersetzung gehen zu können. Grundsätzlich denke ich, eine Therapeutin, also ne, wir haben gerade im Kopf, wie wenige Therapeutinnen es eigentlich gibt. Und wie oft man in die Situation kommt, ne, man ist in der Not und man braucht jemanden. Und ich glaube schon, dass es noch andere Aspekte gibt, die eine Therapie oder auch die Arbeit mit einer Therapeutin sinnvoll machen kann. Ne, Fachwissen, also vielleicht auch einfach die Bereitschaft, sich ein Fachwissen anzulesen oder die Bereitschaft, ne, zu sagen, okay, ich bin ja mit dem Themenbereich beschäftigt, da habe ich jetzt vielleicht noch gar nicht so viel mit zu tun gehabt, aber ich werde mich da reinarbeiten. Also das ist für mich die Grundlage. Weil alle, die jetzt mittlerweile, ne, vielleicht viel mit Dyspatienten arbeiten, haben ja irgendwann mal angefangen und sind da mehr oder weniger reingestolpert in die Thematik. Ich denke halt, es wurden damals die aussortiert, ne? Ich bin immer wieder erstaunt, wenn mir dann, also mir hat vorletztes Jahr, ein Oberarzt gesagt, er hätte noch nie mit einer Person mit Dys zu tun gehabt. In der psychosomatischen Fachklinik, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, ne, in dem Bereich tätig ist, wo ich mir halt denke, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, so, ne, und da ist ja eine, also, ne, weißt du, was ich meine, ist so diese Bereitschaft anzunehmen, dass es das gibt und dass diese Person, dass man mit denen automatisch irgendwie schon vermutlich Kontakt gehabt hat.
Ja, dazu gehört ja dann auch anstelle von so einem Arzt zu sagen, ja, ich hatte, dann ist, also wäre eigentlich richtiger von ihm zu sagen, ich hatte bis jetzt noch nicht den Blick dafür.
Ja, mir ist
aber
es
wahrscheinlich
nicht bewusst oder so, ja,
werde ich schon jemandem begegnet sein oder so. Aber dann müsste er ja bei sich anfangen und ach.
Ja, aber ne, das ist der Punkt, da geht es, glaube ich, um Grundhaltung des Gegenübers, in diesem Fall halt der Therapeutin oder des Therapeuten. Und da gibt es für mich so, ne, so eine Offenheit und so ein Es für möglich halten. Ich meine, jeder hält Psychosen für möglich und Schizophrenie und Borderline. Und ich finde, mittlerweile sind wir so weit und es gibt so viel Fachliteratur zu diesem Themenbereich. Und in anderen weniger gesellschaftlich schwierigen Kontexten, ne, reden wir auch schon sehr locker über Trauma und Traumatisierung. Ne? Also so, ich finde, dass da sind jetzt ein paar Jahre vergangen, da kann man eine Offenheit für haben und sollte die auch haben. Also so, das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Plädoyer dafür, ne? Nicht jede Therapeutin ist eine erfahrene Dys-Therapeutin, weil das geht nicht. Aber ich finde, an so einer Grundhaltung, die muss einfach da sein oder die müsste für uns da sein. Und
wir hatten das damals auch, ich glaube, genauso wie du das gerade formulierst, hatten wir das, sind wir auf die Suche nach einer Therapeutin gegangen damals, als wir unsere letzte gesucht haben. Da haben wir auch gesagt, wir brauchen niemanden, der schon seit 20 Jahren mit Menschen mit Dys arbeitet. Da waren wir auch ein bisschen geheilt irgendwie. Wir hatten dann mehrere Erstgespräche mit Leuten, die schon länger mit Menschen mit Dys arbeiten und haben dann gemerkt, okay, da ist der Blick irgendwie auch ein bisschen verschoben. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei manchen auch das Gefühl gehabt, manche suchen sich ihre speziellen Typen aus. Also es gibt ja auch unter Leuten, die viele sind, wieder dann doch unterschiedliche Menschentypen. So, ich kann das gerade nicht näher beschreiben, weil ich das selber noch nicht so genau ausformuliert habe, aber irgendwie wollte ich aber, also ich wollte ganz klar keine Therapeutin, der es besonders wichtig war, mir klar zu machen, wie böse die Täter sind. Mhm. Also so diese Täterzentrierung in der Therapie wollte ich überhaupt nicht haben. Also, ne, einfach weil wir an dem Punkt noch nicht sind. Weil wir bei uns sind und nicht bei den TäterInnen. So, das ist irgendwie so für uns ganz fundamental. Und wir wollten auch nicht, es gibt auch irgendwie nochmal eine Herangehensweise, ob du eine systemische Therapeutenausbildung gemacht hast oder eine verhaltenstherapeutische Ausbildung. Da gibt es irgendwie auch nochmal so eine ganz, das verändert irgendwie auch die Art, wie an die das herangegangen wird. Das wollten wir nämlich auch nicht. Wir begreifen einander, also uns ins, wie die vielen, die wir sind, wir begreifen uns nicht als Verhaltensauffälligkeit. Das heißt, für uns war jetzt auch nicht relevant, in einer Verhaltenstherapie zu lernen, wie wir das hinkriegen, dass die anderen rauskommen, wie sie lustig sind. Also so, verstehst du, worauf ich hinaus will? So von den Arten, wie man da so rangehen will? Oder soll ich noch ein Beispiel sagen?
Sag mal noch ein Beispiel.
Ein anderes Beispiel ist, ich habe mit einer Systemikerin gesprochen, also ein Erstgespräch gehabt, und ihre Herangehensweise an die Dys war dann eher sowas wie, dass ein Innen immer so eine Projektion oder so eine Reflexion von außen nach innen ist. Das heißt, in XY muss zwangsläufig, weil Menschen so sind und die Seele von Menschen so ist, diese Person darstellen. Also so ganz, es hatte so ein ganz, so einen ganzen Projektionskrempel, also so einen ganzen, du bist viele geworden, weil äußere Eindrücke etwas in dich reingeprägt haben, so ungefähr. Und nur deshalb gibt es dieses Innen und nur deshalb ist dieses Innen so, wie es ist. Okay. Und so, und das passt für uns auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für manche passt, so als Modell, für manche, die viele sind, dass es für sie dann irgendwie so passend ist. Und auch in dieser verhaltenstherapeutischen Linie kann das ja für manche total hilfreich sein zu wissen, wie können sie ihr Dissoziieren irgendwie besser kontrollieren und welche Einflüsse von ihrem eigenen Verhalten spiegeln sich dann in einer erhöhten oder abgesenkten Dissoziationsbereitschaft wieder. Das gibt es ja auch. Aber wir haben irgendwie jemand gesucht, die in der Lage ist, das alles so ein bisschen nebeneinander zu sehen und
spielt die Ausbildung eurer Therapeutin? Also ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt Therapeuten, die sich ja sehr in ihrem Ausbildungswissen bewegen, ne? Und da wenig bereit sind, nach außen zu gehen. Also wenn ich jetzt in einem Verhaltenstherapeut bin, ne, dann habe ich einen ganz klaren Fokus. Und wenn ich Systemiker bin, dann auch. Aber weil ich habe gerade nachher überlegt, also ja, das gibt es und das wäre für uns auch nichts. Also weil das ja auch wieder so wenig zulässt. Mhm. Aber letztlich, ne, kann ja auch eine Therapeutin eine bestimmte Ausbildung im Hintergrund haben und trotzdem viel komplexer und über diese Ausbildung hinaus arbeiten.
Genau, also, so jemanden haben wir gesucht. Ja. Wir haben unsere Therapeutin als jemand erlebt, die in der Lage ist, so eklektisch zu arbeiten und sich alles, was hilft, mit reinzunehmen. Mhm. Also ne, sie hat eine Ausbildung, also sie ist Tiefenpsychologin und an manchen Stellen merkt man das auch. Und sie dann irgendwie, ne, eine der großen Fragen, über die wir uns dann irgendwie jedes Mal ins Behageln kommen, ist irgendwie, was bedeutet das jetzt? So, ne? Mhm. Und meistens bedeutet es ja gar nichts, sondern ist einfach. So, das ist so einer dieser Punkte. Aber sie ist dafür reflektiert und ich bin dafür reflektiert. Also ich weiß, wo es herkommt. Und sie merkt es daran, dass das so eine Frage ist, mit der sie bei uns nicht arbeiten kann und lässt es dann auch. Also so. Das war für uns relevant. Ich glaube, für manche spielt auch noch eine Rolle. Also es gibt ja auch PsychoanalytikerInnen, die Traumatisierte behandeln. Und da spielt es ja häufig mit den Stundenzahlen eine Rolle, dass da Menschen hingehen. Da kriegt man wahnsinnig viele Stunden auf einen Schlag finanziert. Das spielt für manche vielleicht auch noch eine Rolle. Also für andere Leute, die viele sind. Aber wir haben hier keine. Wir haben eine Analytikerin getroffen. Und das war die Trulla mit dem Dachfenster, mit der abgedichteten Tür, wo man dann im Dunkeln weinen sollte und seine Schlafbrille aufsetzen sollte und so.
Oh Gott, ja. Das habt ihr schon mal im Podcast erzählt.
Ja. Und das war irgendwie, also ich sag ja, ich habe auch damals, glaube ich, gesagt, dass diese Person alle unsere Vorurteile gegen, also ne, in Bezug auf Psychoanalyse irgendwie so bestätigt hat. Und also das war für uns auch nichts.
Ja. Ich meine, ne, ich glaube, da, ne, die Ausbildung von einer Therapeutin oder von einem Therapeut zu hinterfragen, ist, glaube ich, immer gut. Also überhaupt denjenigen auch zu hinterfragen. Andererseits, ist der Spielraum, glaube ich, sehr groß, weil es immer noch die Person neben der Ausbildung gibt.
Gibt ja auch noch die Person neben der Diagnose. Das ist ja auch so ein beiderseitiges Ding, ne, was man so erwarten muss.
Ich bin mehr als meine Diagnose.
Ja.
Mhm. Nur mal so zwischendurch. Also was ich jetzt bei euch höre und was ja für uns schon auch so ist, in der aktuellen Therapie ist für euch wie für uns auch, dass viele sein definitiv eine Arbeitsgrundlage.
Ja.
Also, ne, weil die Frage war, wurde das akzeptiert? Also, für uns jetzt war es für uns eine Voraussetzung, wir hätten keine therapeutische Arbeit angefangen, wo unser viele sein nicht akzeptiert gewesen wäre. Das habe ich jetzt bei euch auch gehört.
Ja, und wir würden das Ganze genau so sagen und würden eben auch dazu sagen, dass wir uns auch auf was anderes auch nicht mehr einlassen können.
Mhm.
Eben weil wir diese Missachtungserfahrung gemacht haben und einfach auch gemerkt haben, okay, das hat auch was mit Gewalt zu tun dann. Also gerade diese Klinikerfahrung da war nicht nur deshalb eine Gewalterfahrung, weil es in der Klinik war, sondern weil da ganz fundamental missachtet wurde und verdrängt wurde, wie wir sind. Also wer wir sind, warum wir sind, wer wir sind, warum wir agieren, wie wir agieren und reagieren, wie wir reagieren. Also das war so eine ganz, für uns war das irgendwie so eine Auslöschungserfahrung erneut. Und das mit vollem Bewusstsein. Wenn das vorher passiert wäre, vor der Diagnose, dann wäre das eine von vielen Erfahrungen gewesen, die man halt so macht. Das hätten wir nicht klar als Gewalt erfahren oder Gewalt erlebt. aber so war es das. Und wir haben danach auch schon nochmal irgendwie Therapien gehabt oder Kontakte gehabt, in denen wir gedacht haben, ja, ich bin ja nicht meine Diagnose, ich sollte jetzt auch nicht so darauf beharren, dass mich da jemand so annimmt damit. Und das hat sich für uns aber immer entpuppt als Missachtung, als ganz fundamentaler Nährboden für Missverständnisse, für Verletzungen, für so ein Gefühl, gegen eine Wand zu reden oder eben ins Leere zu reden oder so. Das hat sich gehäuft. Ja, wir hätten heute nicht mehr so die Bereitschaft dazu.
Ja. Ich glaube halt gerade auch, wir haben gerade nochmal gedacht, eine Therapie ist ja auch nochmal ein anderer Rahmen, der sehr viel Vertrauen und Offenheit und Transparenz eigentlich, also zumindest aus unserer Sicht, erfordert. Und im Rahmen von so einer Arbeit, sich unkenntlich zu machen oder sich nicht zeigen zu können, widerspricht dem ja völlig. Weil ich gerade nochmal dachte, naja, es gibt vielleicht ja auch andere, quasi kleinere, irgendwie therapeutische oder hilfreiche Kontakte, wo das vielleicht auch geht, und habe gerade überlegt, naja, gut, wenn ich jetzt einen Hausarzt hätte, der sagen würde, naja, nee, also damit kennt er sich nicht aus oder das ist nichts für ihn oder das glaubt er nicht. Andererseits weiß ich auch nicht, dass unser Hausarzt damit sehr klar umgeht, hat uns auch schon mal sehr geholfen, weil ein anderer Arzt nicht erkannt hätte, dass wir total krank sind. So. Aber,
Für uns spielt das halt immer so mit in diese Reihe von, und das ist halt so eine Parallele, ne, die wir in der Auseinandersetzung mit der Behinderung haben. Es gibt so viele Leute, die sich für richtig toll halten, weil sie sagen, für mich bist du nicht behindert. Mhm. Für mich, ich sehe nur den Menschen in dir. Und das ist toll, dass mir ein Menschsein anerkannt wird. Das ist super. Das ist total gut, weil das bedeutet, wir haben beide die gleichen Rechte und diese Person möchte, dass wir beide auf einer Ebene sind. Aber damit löscht sie eben auch aus all die Diskriminierung und all die Schwierigkeiten, all meine Probleme und all meine Kämpfe, löscht sie damit aus, die eben gebunden sind an dieses Merkmal, behindert zu sein. Und genauso ist es eben mit dem Viele-Sein auch. Wenn ich, wenn eine Therapeutin vor mir sitzt und, oder, das kann ja auch ein Betreuer sein oder Freunde oder so. Und wenn die immer nur sagen, ich sehe dich als eine Person, weil vor mir sitzt immer nur eine Person und ich kann auch immer nur mit einer Person reden, so ungefähr, dann ist das super, weil ich weiß, okay, sie sieht mich als ein Mensch. Wir sind uns also darüber einig, dass ich eine äußere Begrenzung habe, aber sie schließt eben aus, wie du gerade sagtest, ne, alle Empfindungen, alle Kämpfe und alles andere, was daneben steht und ganz spezifisch ist für das Erleben als Person, die viele ist, damit fängt man an zu schlampen. Und ich würde das halt tatsächlich auch als Schlamperei bezeichnen, zum Beispiel bei Hausärzten oder auch bei BetreuerInnen, also in der Betreuung, wenn ne, so ganz fundamentale Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten oder Schwierigkeiten oder so Wahrnehmungen, die man eben hat und aufgrund dessen die vielen verschiedenen Ins oder Anteile in einem Entscheidungen treffen, die eben auch Auswirkungen aufs Gegenüber haben. Wenn das alles nicht gesehen wird oder so subsumiert wird unter, naja, aber du bist halt wie du bist, dann denke ich aus, also das ist dann, ja, als würde man mir nur in die Augen gucken wollen und nicht aber auf meine Haare oder meine Kleider oder, ne? So.
Ja, ich glaube, es ist halt so eine Gratwanderung, ne? Dieses Negieren von etwas geht für uns ja auch nicht. Und gleichzeitig, ne, ich glaube, dass das sehr, sehr gut geht, dass man Menschen vollständig anerkennen kann und respektvoll behandeln, ohne zu negieren, was er ist. Mhm. Mein Teil davon ist ja schon auch immer, wie offen ist man. Jemand, der viele ist, wenn der das nicht möchte, ne, man kann das ja durchaus sehr, sehr gut in seiner Funktionalität im Alltag auch verbergen. Mhm. Ich glaube, ne, diesen Anspruch hätte ich nicht, dass da jeder drauf kommen muss, aber in dem Moment, wo ich es jemandem offenbare oder ne, mitteile, finde ich schon, dass ich den Anspruch haben darf und sollte eigentlich auch, dass er damit umgeht, weil es auch was mit Ernstnehmen zu tun hat. Weiß ich nicht, wir können uns erinnern, wir hatten mal eine ambulante OP. Und wir wussten damals noch nicht, dass wir viele sind, aber diese blöde Betäubungsspritze hat nicht funktioniert. Und diese Ärztin hat irgendwann einfach gesagt, ja, wenn das jetzt, ich glaube Ihnen das nicht mehr, Sie haben jetzt so viel Betäubungsmittel bekommen, da wird da ein Elefant von einschlafen. Ne? Also es war eine OP am Fuß. Ich glaube Ihnen das nicht, dass Sie das noch spüren, ich werde das jetzt einfach, ne, die hat dann einfach geschnitten. Und wir haben jeden Schnitt mitbekommen, weil die uns nicht glauben wollte. Und im Nachhinein können wir sagen, wir waren vermutlich unglaublich aufgeregt. Und der Stoffwechsel hat wahrscheinlich einen Teil von diesen Betäubungsmitteln einfach verstoffwechselt. Und was wahrscheinlich auch so war, dass wir in einer Angstsituation waren und wahrscheinlich jemand anders einen Großteil dieses Betäubungsmittels abbekommen hatte. Und wir so viel gewechselt hatten, dass, ne, es einfach so, und er hat uns das nicht geglaubt. Und heute würden wir halt in so eine Situation gehen und würden sagen, hören Sie zu, das wäre möglich und es würde mir helfen, wenn wir, ne, ich weiß halt zum Beispiel, heute uns hilft es, wenn jemand explizit angesprochen wird oder wenn wir halt dafür sorgen, ne, dass dann möglichst gleichbleibend 2 oder 3 vorne sind, damit irgendwie diese Betäubung eine Chance hat und damit da auch ein konstanter Kontakt ist. Wir haben halt eine Zahnärztin, die macht das so. Das ist super.
Ja.
Und wenn die merkt, dass ein Wechsel stattfindet oder das Betäubungsmittel plötzlich weg ist, dann hört die auf und die glaubt uns das dann auch, ne? Und nicht wie diese Ärztin damals, ich weiß heute noch, wie sich die Skalpell auf dem Fuß angefühlt hat.
Mhm.
Weil sie nicht bereit war, damit umzugehen, dass jemand sagt,
Ja.
So, und da finde ich nur, das ist so ein Ernstnehmen. Das ist auch so eine Arroganz, ne? Ja, genau, das ist eine Arroganz oder das ist so ein, also wir wollen uns ernst nehmen, aber wir wollen natürlich auch ernst genommen werden in dem, was wir irgendwie sagen, wie es uns gerade mit etwas geht oder was gerade passiert oder so. Und ich finde, ne, das ist so ein Teil, wo wir das gehört für uns einfach heute in der Therapie. So, wir würden das auch nicht mehr können, zu merken, jemand nimmt uns nicht ernst und nimmt uns nicht mehr voll oder lehnt das sogar ab. Das ginge für uns nicht so. Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wie es denn in der Therapie damit umgegangen wird?
Also ich wollte noch gerade anhängen, dass genau aus solchen Situationen heraus es ist auch relevant, dass das Thema Trauma nicht nur bei Psychotherapeutinnen überall ankommt, sondern auch bei MedizinerInnen.
Ja.
Also die Neurophysiologie und die allgemeine Physiologie von Trauma ist eigentlich bekannt. Aber ich glaube, so eine das Bewusstsein dafür, dass der Alltag eines Mediziners für eine andere Person zum Trauma werden kann. Also ne, gerade komplex traumatisierte Menschen haben eine gewisse Anpassung an Traumatisierung entwickelt und auch gewisse physiologische Anpassungen daran entwickelt. Und ich glaube, dass das so ein Aspekt ist, der zumindest in der Praxis heute oft noch nicht so da ist. Das ist so, bei MedizinerInnen ist das Trauma ja eher eine physische Verletzung. Aber Psychotrauma an der Stelle in die Verbindung zu setzen, ist sowas, was ich mir heute da wünschen würde, genau aus diesem Grund. Und Stichwort Akzeptanz des Vieleseins an der Stelle. Natürlich muss auch ein Arzt oder so eine Chirurgin zum Beispiel müsste mich jetzt nicht als Person, die viele ist, akzeptieren. Aber sie müsste mich als komplex traumatisierte Person mit einer gewissen Anpassung an traumatische Erfahrungen und Verletzungen akzeptieren können. Das ist so, für mich ist das irgendwie nochmal so getrennt voneinander irgendwie.
Ja.
Aber an der Stelle dann.
Ne, das ist ja das, was ich vorhin auch meine, ne, dass es mittlerweile so ein Wissen um die Fähigkeit des Menschen zur Dissoziation gibt.
Genau.
Und dass es eigentlich toll wäre, wenn Mediziner auch in ihrem normalen Alltag berücksichtigt wird, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, unglaublich stark zu dissoziieren und manche Fragen dann einfach in der Form gar nicht richtig beantworten können.
Ja.
Weil eine Frage nach einer Schmerzwahrnehmung oder nach einer Symptomwahrnehmung nicht zu beantworten geht.
Ja. Das ist so das. Und da könnten wir eigentlich auch einen Schwenk machen in Richtung, wie wird damit umgegangen in der Therapie. Weil ich glaube, für uns ist so ein wichtiger Punkt, dass wir bei unserer Therapie zumindest in der Gesprächstherapie den Raum haben müssen, auch unterschiedliche Berichte von ein und demselben Ereignis nebeneinander stehen haben zu können.
Mhm.
So, das spielt für uns dann eine Rolle und hat was damit zu tun, dass wir keine Kraft dafür haben, zu beweisen, dass, oder ja, in diesen Rechtfertigungs- oder Beweiszugzwang zu kommen, irgendwie, es gäbe nur eine Wahrheit in uns, oder nur eine, weil es das ja nicht geben kann, also es ist ja irgendwie auch so, ne, man kennt diese Geschichten von 20 Leute sehen einen Autounfall und dann gibt es 20 Schilderungen darüber, wie der Autounfall gelaufen ist. Und ähnlich ist es ja bei uns in unserem ganz normalen Alltag. So, ne? 20 Leute gehen einkaufen. Klar gibt es 20 Erzählungen darüber, was beim Einkauf war. Was wir eingekauft haben und warum. Und das ist so was, ich sag mal, was so ein Kriterium ist oder so ein, ja, auch so ein, ich weiß nicht, verlangen wir das von unserer Therapeutin, ja, irgendwie schon, dass sie das kann, dass sie die Bereitschaft dazu hat. Und dass sie die Möglichkeit oder dass sie uns Umgangsmöglichkeiten damit zeigt, dass das eben alles so nebeneinander steht und dass das okay ist, wie das nebeneinander steht. Irgendwie so, war das nachvollziehbar?
Ja, ich glaube schon, weil das Gegenstück dazu wäre ja zu sagen, aber letzte Woche haben sie mir das ganz anders erzählt.
Ja, genau. Ne? Genau darauf wollte ich hinaus.
Weil, nein, genau, ich habe das letzte Woche nicht anders erzählt, weil ich habe es ihnen letzte Woche gar nicht erzählt. Letzte Woche hat jemand seine Perspektive dargestellt und geschildert, die eben aber eben nicht meine Perspektive ist. Ich glaube, da ist auch nochmal der Link zu diesem Sprachgebrauchanteil, weil ich nicht meinen Anteil, ne, ich habe eine sehr eigene Perspektive und andere in unserem System haben die halt auch. Und das ist was das ja auch auszeichnet, oder auszeichnet ist jetzt blöd, aber was das eben ausmacht, das viele sein und die Dissoziation oder die dissoziative Identität.
Habt ihr eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob der Sprung so ein bisschen groß ist, aber also ich hoffe, ihr könnt den machen. Es gibt ja, wir sind ja nun mal alle verschieden, ne? Also wir alle Ins sind ja nun mal einfach unterschiedlich. Und für mich wäre da die Frage, ja, wie geht, also oder wie sieht das aus bei euch, wenn dann, ja, wie öfter, also eine Weile jemand Schüchternes da ist und dann kommt irgendwie jemand um die Ecke bei einem Thema, der total aufbrausend ist oder so. Habt ihr da Absprachen in eurer Therapie? Nur der und der darf dann und dann und darüber reden, weil sonst könnt ihr mit Therapeutin nicht hinterher. Oder also gibt es, habt ihr so eine Absprachen? Oder wie gestaltet ihr die Stunden?
Das sind jetzt ganz schön viele Fragen in einer.
Entschuldigung.
Also grundsätzlich ist es bei uns so, wir haben zwei Termine in der Woche, was wir als sehr hilfreich, aber eben auch sehr luxuriös empfinden. Das ist unglaublich, also für uns sehr, sehr passend ist gerade. Und wir haben diese Termine ein Stück weit aufgeteilt. Es gibt einen längeren Termin, der dafür gedacht ist, dass quasi jede anstehende Arbeit mit jedem aus dem System da eigentlich hingelegt wird. Und es gibt einen kürzeren Termin, der eigentlich eher dazu dient, denen, die den Alltag gestalten, einen Raum zu geben. Also, weil sonst Alltag irgendwann zu sehr untergegangen ist.
Aber das ist jetzt nicht so, dass es sowas ist wie, die Stunde ist für die und dieses Innen gedacht und nur die und die dürfen dann und dann, oder?
Naja, doch, der zweite kürzere Termin, also wenn irgendwas anliegt, wenn irgendein akutes Problem ist, wenn es irgendwie, ne, das ist jetzt nicht vollständig ausgeschlossen, dass nicht auch jemand anders da ist, wir können das auch tatsächlich nach wie vor nicht in der Form steuern, dass wir das komplett ausschließen könnten. Aber prinzipiell ist es schon so gedacht, dass der deutlich kürzere Termin dafür da ist, wie die Alltag gestalten und im Alltag auch als funktional irgendwie sichtbar sind, dass die diesen Termin hauptsächlich zur Verfügung haben. Und der andere Termin ist vollständig offen und es gibt halt Phasen, wo Einzelne oder wo eine bestimmte Gruppe sehr intensiv arbeitet und auch wiederkehrend quasi mehrere Termine hintereinander hat. Es gibt, glaube ich, auch Termine, wo sich das erst im Laufe der Stunde überhaupt herausbildet, was jetzt oder wer jetzt gerade den Rahmen braucht oder den Raum oder wo mehrere oder wo es halt, ne, das kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben da, glaube ich, auch im Laufe der vielen Jahre und verschiedenen Therapeuten Verschiedenes ausprobiert. Also, ich weiß halt sehr zu Anfang, da haben wir eben oft, das machen wir heute auch noch, aber nicht mehr so regelmäßig, wir haben uns halt Zettel gemacht vor jeder Therapiestunde und auf dem Zettel stand, was wir als Thema wichtig fänden und haben den tatsächlich auch der Therapeutin gegeben, weil das für uns so ein bisschen der Garant war, quasi vorher in einer sehr überlegten Situation unsere Themen zu benennen, unabhängig davon, was dann in der Stunde passiert. Weil es halt dann doch so ist, ne? Es gibt ja nie nur ein Thema, also bei uns nicht. Es gibt irgendwie oft mehrere Themen nebeneinander und es gibt oft ja auch ein Thema, was ganz verschiedene auch ansprechen kann. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Habt ihr denn für euch eine Stundenstruktur oder eine Vorgabe?
Wir haben irgendwie dieses Modell, alle sind eingeladen, aber nicht alle sind so d'accord damit, eine Einladung an alle auszurichten. So, das Modell haben wir irgendwie eher. Wir schreiben auch eine Liste mit Themen und haben eben das Problem, dass die Themen, die es bei uns gibt, so fragmentarisch bei uns vorne ankommen als Alltags. Und also wir sind ein System, das viel Alltag macht und viel so drüber schauend macht. Das ist jetzt irgendwie ein komisches Verb, aber mir fällt kein anderes ein. Und die Themen, die dann bei uns ankommen in der Therapiesammel-Themenliste, sind fragmentarisch und das sind dann so Überbegriffe. Ne? Wir müssen dann halt irgendwie immer erstmal sortieren mit der Therapeutin, worum geht's jetzt eigentlich? Und das stellt sich halt total oft raus. Ne? Dann kommt halt bei uns so, ja, wir müssen über den Antrag beim FSM reden. Und das steht dann da halt. Und für uns ist das halt einfach nur so ein Überbegriff und ich hoffe dann, sie fragt nach. Meistens ist es dann aber so, dass dann irgendwie rauskommt, dass dahinter noch 50.000 andere Ins und Fragen und Probleme und Sorgen und Erinnerungen und ganz viele Themenkomplexe aufgehen und wir dann erstmal sortieren müssen in den folgenden Stunden, was braucht es jetzt, um dieses Problem zu lösen oder was müssen wir im Innen so verschieben oder wo muss mehr Kommunikation sein und so. Und das ist halt bei uns dann auch immer so ein bisschen, ja, wir sind nicht so willig. Und das klingt halt, also das klingt so, als wären wir so total bockig, ne? Aber das Ganze hat ja auch irgendwie, es ist so konträr miteinander. Die Therapie ist so wahnsinnig offen und ist für alle offen und jeder ist willkommen und wir sind total gesehen und das ist so total für uns der totale Leer, also es ist so ein luftleerer Raum im Grunde. Da ist ja nichts weiter drin. Wenn alle willkommen sind, dann frage ich mich immer manchmal so, ob meine Therapeutin eigentlich einen Knall hat, was sie sich denkt, was passieren würde, wenn alle da sind. Also wenn tatsächlich alle dieser Aufforderung nachkommen oder dieser Einladung nachkommen, ob sie eigentlich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich zum einen den totalen Kontrollverlust für uns. Also wir sind dann ja nicht da, sondern andere. Und entsprechend sperren wir uns da auch irgendwie so dagegen. Und wie gesagt, dieses Gefühl, das wir damals schon als Jugendliche hatten, von einer unheimlichen Präsenz, von so einem, gut, wir sagen heute nicht mehr, es ist das Böse in uns und wir sagen auch nicht mehr so unbedingt, wir haben das im Blog irgendwie ganz lange die BAMs genannt. Inzwischen haben die Namen. Und wir haben so eine Idee davon und wir haben eine Idee von Täter und Projekten und so. Aber es ist halt trotzdem noch eine unheimlich gruselige Präsenz. Und wir haben natürlich, also wir haben Absprachen darüber, dass weder die Therapeutin noch wir verletzt werden, Dinge werden nicht geschmissen und so. Also es werden keine Dinge kaputt gemacht und es wird keine Gewalt ausgeübt und so weiter und so fort, solange man da ist. Aber das macht für uns, das macht den Therapieraum, also dadurch, dass die Gewalt so ausgeklammert wird, ne, wird es für uns so ein total schwammiger, ungreifbarer Raum und es gibt so wenig Fläche für das Innen dann da zu sein. Es gibt so viele, die sich nur innerhalb von so Gewaltkontexten zurechtfinden oder die irgendwie nur, wenn es so ein Gespür gibt für einen bestimmten Druck oder für ein bestimmtes Erregungslevel, nur dann sind die auch wirklich da. Das macht aber ihre Themen nicht weg.
Das heißt aber, dass bei euch diejenigen in der Therapie nicht da sind?
Ja.
Okay.
Also das bedeutet am Ende, dass solche traumanahen Anteile waren irgendwie bisher nur in der Therapie, wenn wir im Flashback waren. Oder wenn es irgendwie so eine Fehlinterpretation gab. Also wenn wir nah an was dran waren und unser Gehirn dann irgendwie sowas gemacht hat wie, oh, kenne ich, da habe ich einen Anpassungsmechanismus für. Ne, das sind dann keine Ins, die dann darüber reden können oder irgendwie sagen können, hier ist gerade ein Erinnerungsprozess oder dieses und jene Innen ist gerade merke ich gerade oder das und das war da. Also es ist nicht assoziativ, es ist reaktiv und dissoziativ. Also die sind da und wissen aber nicht, das ist Therapie.
Nein, das, okay, ja, das wissen die nicht, aber also für uns ist es schon so, dass wir eine Idee haben, dass eigentlich viel, oder dass verschiedene und auch sehr unterschiedliche von Kontakten profitieren können.
Ja.
Und ich meine, das ist so das eine, also ganz prinzipiell finde ich die Vorstellung, dass statt meiner da irgendwie ein dreijähriges Kind, ein 17-jähriger pöbelnder Jugendliche oder irgendeine total verkretzte, ne, muss ich nicht haben. Finde ich eine schwierige Vorstellung. Aber wenn man das zur Seite lässt, weiß ich halt schon, ne, auch wir haben, ich finde Bam super, das passt sehr. Also wir haben davon ja auch einige, die auch wirklich mit einem sehr lautstarken Auftritt den Alltag betreten können. Und trotzdem weiß ich, trotz aller Vorbehalte, das kann gut sein, dass die im Kontakt sind. Und wenn sie dann schon im Kontakt sind, ist es mir tatsächlich am liebsten, ist es ein therapeutischer. Und nicht der Nachbar von drei Häusern weiter mit dem, der sich anlegt. Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann halt eben am Ende doch für uns letztlich dann lieber der therapeutische Kontakt in der Hoffnung, dass auch derjenige, weil wenn er nie Kontakt im Außen hat, ne, ist ja eine Neuorientierung letztlich auch unglaublich schwierig. Klar gibt es auch die Innenarbeit und die Arbeit außerhalb der Therapie. Vielleicht können wir da ja auch nachher nochmal kurz drauf eingehen, aber ne, so eine Therapeutin, so eine reale, ist ja doch irgendwie nochmal ein echtes Gegenüber.
Mhm. Wir kriegen das nicht sortiert. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das biografisch, aber das wissen wir nicht so genau. Wir kriegen das irgendwie nicht hin, dass sie, dass wir aus dieser Angst rauskommen. Also es ist so ein und das ist eigentlich ist das so irre, ne? Also wir sprechen gerade über Vermeidungsverhalten, ne? Und ja, über so eine phobische Haltung irgendwie so. Das ist so eine Komponente vom Umgang. Wir sind so dankbar darüber, dass die Therapeutin uns sieht und dass sie uns behandelt. Das sind ja jetzt auch schon über 3 Jahre. Und dass sie mit uns durch so viele Krisen gegangen sind und so. Und wir haben so einen Hang dazu, wenn jemand sich so lange mit uns abgibt und so durchgehend, also so kontinuierlich offen ist und freundlich ist, ne? Dann beginnt, also mit jeder Stunde mehr steigt auch irgendwie die Angst, okay, es könnte ja gleich vorbei sein. Gleich sind die Stunden nicht mehr bezahlt, gleich stirbt sie, gleich muss sie die Praxis aufgeben, ne, jeden Moment bricht das Haus zusammen. Ja. Also diese Ängste, dass dieser Kontakt abbricht und wir dann nicht mehr da sein können und dann aber irgendwie, also es gibt so eine Angst, es kaputt zu machen. Und das ist so, ne, und wir laufen irgendwie unser ganzes Leben lang schon gerade im sozialen Bereich durch unsere katastrophalen sozialen Kompetenzen irgendwie auch, laufen wir durchs Leben und denken irgendwie die ganze Zeit, sobald jemand nett zu dir ist, der wird weggehen, weil du bist so ein Klops, du bist so unfähig, ordentlich mit Menschen umzugehen und deine arme Therapeutin irgendwie, die macht das, weil sie dafür bezahlt wird und weil sie es kann und vielleicht, weil sie gerade noch nicht so weiß, auf was für einen Horror sie sich da eigentlich eingelassen hat und so. Und das ist so eine ganz feste Vorstellung, die unsere Angst so kontextualisiert. Mhm. Und das ist ja nicht nur die Angst, oh Gott, dann taucht da ein Innen auf, ich könnte peinlich sein. So ein Gespür für Peinlichkeit habe ich an der Stelle nicht.
Mhm.
Aber ich habe so ein Gefühl für, wenn jemand anderes da ist als ich, der irgendwie vielleicht nicht reden kann oder sie verletzt mit Worten oder vielleicht ihr sogar richtig wehtut, weil diese Person nichts anderes kann, dann ist das schon irgendwie so, die könnten das für mich verderben und mir geht dann so eine wichtige Person weg, so, weißt du?
Ja, ich meine, das hat ja auch was mit Eigenverantwortung zu tun und das haben wir schon auch, ne?
Ja, und das hat aber an unserer Stelle was mit Bindungsunsicherheit zu tun.
Ja,
wir haben keine Ahnung, wie man damit umgeht oder sich darauf verlässt, ne?
Das ist das, ja, und das ist, genau, und das, ne, das haben wir haben, glaube ich, irgendwann wirklich versucht zu sagen, okay, es gibt so unseren Teil und wir verlassen uns jetzt aber irgendwie darauf, dass die Therapeutin weiß, was sie tut oder wie sie, ne, dass wir es ein Stück weit zumindest versuchen abzugeben, und ihr das so auch irgendwie eben auch in die Hand zu geben. Das bleibt auch bei uns, aber das auch ein Stück weit ihr eben zu geben. Wir hatten gerade eine Frage im Kopf. Könnt ihr euch noch an die Anfänge erinnern? So die ersten Kontakte von verschiedenen von euch mit einer Therapeutin?
Ja.
Ein knappes Ja. Mögt ihr darüber ein bisschen erzählen?
Das war, also das Erste, was ich so ganz klar weiß, weil ich das nie vergessen wollte, ich habe mir das damals vorgenommen, das nicht zu wissen, weil ich das so im Nachhinein auch so grotesk fand oder so absurd oder ich weiß nicht, irgendwie war da was krass. Wir hatten in der Therapie beziehungsweise in der Diagnostikzeit hat unsere Therapeutin so eine innere Landkarte gemacht mit Anteilen. So, da sind wir wieder. Und dann hatte sie irgendwie, ne, und da ist dieser Anteil und da ist jener Anteil. Und was würde denn dieser Anteil, dieser wütende Anteil sagen? Und was würde denn dieser, ne, wer würde darauf denn was antworten und so? Und dann war das auf einmal, war halt dieses Innen, das uns damals, also wir hatten eben, wir waren 15 und hatten genauso viele Suizidversuche schon hinter uns. Weil dieses Innen uns das halt irgendwie immer so reingedrückt hat, du musst jetzt sterben, du musst dich umbringen. Mhm. Und dann war das irgendwie auf einmal da. Und die ganze Stunde war so absurd und ich stand irgendwie daneben und dachte so, das ist so. Geh weg, du machst meiner Therapeutin Angst und du hast halt kennst du diese Angst, also kennst du dieses professionelle über Angst hinweggehen von Therapeutinnen?
Ja.
Das ist so ganz spezifisch, wenn du merkst, die haben das P im Auge und du siehst am Hals diese eine Delle, ne, vom Puls. Und das, ich habe das gesehen und ich habe das registriert und ich wusste, dass dieses andere Innen das genauso sieht und registriert. Und das war so eine, und ich, also vielleicht hat, ne, kommt daher auch unsere Angst, ne, die macht das, jedes andere Innen außer mir macht immer nur was kaputt. So, ne. Gibt aber auch irgendwie diese Begegnungen, mit Innenkindern. Wir hatten mal eine Gemügte mit einem ganz großen Aquarium im Wohnzimmer. Und irgendwann tauchte da ein Innenkind auf. Und man hat dadurch dann irgendwie auch da wieder, ne? Vielleicht kommt auch daher unsere Angst. Andere Innens machen das immer wieder kaputt. Sobald dieses Innen da war, galten andere Regeln für uns. Also für uns alle. Nicht nur für dieses Innenkind, sondern für uns alle. Da gab's keine Differenzierung und kein so, ne, und so, ich weiß nicht, die war damals 4, 5 irgendwie so in dem Dreh, dieses Innenkind. Und mit jemandem in dem Alter gehst du anders um. Da hast du einen schützenden Blick drauf, da, ne, nimmst du Entscheidungen ab, da passt du ein bisschen mit auf und du verhältst dich halt wie einem Kind gegenüber. Das Problem ist, dass wir halt damals irgendwie, wir waren 19 Jahre alt und waren mündig und so weiter. Und im therapeutischen Kontext hatten wir auch mal irgendwie, das hatte unsere Therapeutin erzählt, ja, letzte Stunde war jemand da, der hat nur Englisch gesprochen. Und dann sagt sie, es war aber gut, dass es Englisch war, weil das konnte ich noch. Mhm. Mir fallen dann irgendwie so ganz so komische Negativbeispiele ein. Ich überlege gerade, ob es irgendwann mal okay für mich war, dass jemand ein anderes Innen gesehen hat, außer mich in der Therapie. Und ich glaube, das war aber wirklich nur dieses eine, weil unsere Therapeutin das auch so suffisant sagte. Das war aber ganz gut, dass es nur Englisch war. War das denn bei euch? Also in Büchern liest man ja immer und plötzlich stellte sich XY vor. Gab es bei euch so eine Situation? Also wir haben uns nie vorgestellt.
Nee. Wir überlegen gerade, weil also was bei uns ein Stück weit quasi andersherum war, war, dass ja der erste Therapeut, der uns versucht hat, als viele quasi was in die Hand zu geben, ne? Der hat das, glaube ich, versucht an uns heranzutragen und ich weiß, dass diejenigen oder dass es damals von uns nicht viel Reaktion darauf gab. Und er hat uns dann einfach immer wieder Texte dagelassen. Oder hat letztlich irgendwas angeregt. Und ich glaube, dass der tatsächlich auch schon mit anderen von uns in Kontakt war. Oder wir wissen das heute auch, dass der quasi mit anderen in Kontakt war als diejenige, die damals in dieser Klinik stationär aufgenommen worden ist. Und dass der das wohl auch durchaus schon differenzieren konnte und der seine Idee, dass wir vielleicht viele sind, ne, dass er das auch daher kam. Und von daher wissen, oder, ne, da können wir ja davon ausgehen, er hat mit einer Kontakt gehabt, die nicht diejenige war, die da stationär war. Und wir konnten damals nicht darauf wirklich groß reagieren. Also wir haben viel mitgenommen von dem, was er uns da versucht hat, an die Hand zu geben. Wir haben auch diese Texte Jahre später noch gelesen. Ne? Also, aber ich glaube, so richtig, richtig bewusst aus einer Stunde rauszugehen und zu wissen, okay, da war jetzt aber wirklich jemand ganz anderes da. Ich glaube, so differenziert wissen wir es nicht mehr. Gegeben hat es auf alle Fälle, das gibt es ja auch heute immer noch mal. Auch heute tauchen ja immer noch mal welche auf, die wir vielleicht irgendwie im Hintergrund sogar schon kennen oder vielleicht ja auch nicht und die dann in der Therapie plötzlich, ne, da sind. Und vielleicht auch auffallen, weil sie eben doch alltagsentfernter sind oder eben, ne, wenn du dann hinterher gesagt hast, ja, da war einer da und dann sagst du schon so wie, einer, ja, war ein Junge, der ist so ein bisschen anders drauf gerade und denkst du so, heißt, ja, der ist halt gerade ziemlich abgegessen. Ne, und du hast dann, bei dir entwickelt sich dann so eine Idee, wie der gerade so ein, weiß ich nicht, rotziger Jugendlicher mit der Therapeutin eine Stunde lang über Aggressionsabbau gesprochen hat. Und denkst du so, ja, super.
Und das ist auch echt so Innenbild und also Innensicht und Außensicht.
Ja.
Also wolltest du noch was sagen oder ich?
Nee.
Also, weil mir ist irgendwann auch mal aufgefallen, für dieses Böse, ne, habe ich so ein ganz spezielles Gefühl. Und das ist böse und schlimm und gefährlich und so. Also ich habe eine ganz ausgefeilte, sehr ausgeklügelte, fein abgestimmte Fantasie darüber, was das ist. Und dann gab es eine Triggersituation, in der genau das hochgeploppt ist und auch vorne war. Und ich bin dann rausgegangen aus der Stunde und hatte schon irgendwie das Gefühl, ich bin müde und so, aber ich wusste irgendwie, dieses schlimme Böse ist nicht passiert. Also ich wusste, dass ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass dieses elaboriert von mir erdachte oder interpretierte und wahrgenommene Böse wirklich da war, sondern vielleicht nur ganz kurz. Ich hatte irgendwie so ganz die Idee, okay, vielleicht hat's dann noch die Kurve gekriegt und irgendwie so, ne? Und irgendwie in der Stunde danach hatten wir das nachbesprochen, weil es war ja eine Triggersituation, die es hochgeholt hat. Und das können wir vielleicht für Umgang irgendwie sagen. Für uns ist es immer wichtig, dass wenn solche Ins da waren, wenn so traumanahe Ins da waren, dass wir es nachbesprechen, dass wir gucken, wo war der Trigger und wie gehen wir damit in der Zukunft um. Weil so ein, der Ort wird halt unsicher, wenn immer wieder so traumanahe Ins vorknallen. Weil das dann irgendwie so abgespeichert wird in, aha, das ist der Therapieraum, wo ich dauernd die Kontrolle verliere und mich an schlimme Dinge erinnere, was dann den Stresslevel wieder so erhöht und dann erleichtert, dass es wieder so passiert. Also, dass man wieder in so ein blödes Erinnern kommt. Und dann hat unsere Therapeutin erzählt, dass ein Innen da war, das totale Angst hatte und Todesangst hatte und vielleicht ein Kind war und irgendwie so. Und sie hat ein ganz anderes Bild erzählt, das so gar nicht in meine Horrorvorstellung passte. Und das ist auch irgendwie immer noch so, wo dann, wenn man dann so mitkriegt, okay, etwas, wovor du totale Angst hast und wo du irgendwie den Schlüssel zur Zerstörung der Welt in dir drin siehst, sieht jemand anderes Angst und Not und so. Und das ist sowas, wo ich dann jedes Mal so auf meinem Arsch lande und irgendwie denke, oh Gott, das ist ja fast noch schlimmer als so irgendwas, was so ein mächtiges Monster ist.
Das ist aber, glaube ich, auch was sehr Wertvolles, oder? Das, also wir finden das, ne, wir haben das, nein, wir haben das dann schon auch, dass wir denken, also so, dass wir kennen das. Und andererseits denke ich aber, würde unsere jetzige Therapeutin, aber das war auch schon vorher durchaus so, nicht manchmal auch ne? Ich glaube, darüber, dass da ein Kontakt stattfindet, der uns gespiegelt wird, was wir auch super wichtig finden. Ne, also wir finden eine gewisse Transparenz auch wichtig eben in so einer Therapie, wo wir eben auch mitbekommen, was wir vielleicht in dem Moment nicht mitbekommen haben. Also, ne, also so ein Nachbesprechen oder nochmal zusammenfassen oder so. Und wenn da dann vielleicht manchmal auch für uns ein Bild aufgemacht wird oder aufgezeigt wird von jemandem aus dem System, wo wir wirklich auch so eine Mischung haben aus Vorurteil und Abwehr und wir mehr verstehen können, dass auch so jemand vielleicht zum Beispiel ja auch angstvoll ist oder ne, so dieses, ja, woher hat das denn? Wo hat das denn gelernt? Also uns fällt es auch schwer, aber wir, glaube ich, schon auch sowas lernen wie Mitfühlen oder eine Offenheit dafür bekommen.
Ja, wir haben das mit der Offenheit, so gegenüber den Dunkelbunten, ja. Das ist halt, wir machen ja gerade diese Zeitreise mit dem Blog, ne? Weil wir auf 1000 Beiträge zurückgucken. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir am Anfang von den Dunkelbunten nur mit diesen BAMs beschrieben haben. Und irgendwann haben wir es gelassen, weil wir gemerkt haben, okay, die haben einen Namen. Und ja. Die haben eine Geschichte. Und ja. Die sind mehr als nur ein schlimmes Geräusch oder so eine Angstwelle, die bei uns ankommt oder so. Und das gehört dann irgendwie auch zum vorgelebten Umgang, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn unsere Therapeutin so mit auf solche Ins reagieren kann, und das ist ja eh schon der Gipfel irgendwie, ne, dass solche Anteile bei in die Therapie kommen und mit ihr reden und sie hat das überlebt und
ne, hat sie nicht rausgeschmissen.
Ne? Mhm. Und sie haben sie nicht umgebracht und so. Also so, das ist so auch was, wir lernen daran. Also wir lernen daran, wie man denen auch begegnen kann, ja, wie man sie auch sehen kann. So, ne? Und das ist so. Das ist auch so der fundamentale Unterschied, oder das ist das Fundament dieser Annahme der Vielheit oder des Viele-Seins. So, weil, ja, Leute, die sagen, es gäbe uns nicht, die sagen auch, es gibt das, wovor wir Angst haben, nicht.
Ja, und ich glaube, eine Therapeutin, die dieses Viele-Sein und die Vielheit anerkennt in ihrer ganzen Arbeitshaltung, die ist halt genau auch dazu in der Lage. Und jemand, der das nicht hat, der kann das dann ja auch letztlich gar nicht.
Ja, oder die machen das, also ich weiß auch immer nicht so genau, es gibt ja auch Annahmen und Annahmen, ne? Das hatten wir ja vorhin auch von den verschiedenen Hintergründen, die man hat. Ich würde gerade kurz so einen Schlenker machen in Gemügte oder Pädagoginnen oder so. Ich hatte das ja vorhin angedeutet mit dem Innenkind, dass wir dann irgendwie an vielen Stellen irgendwie eher entmündigt wurden, weil diese Person dieses Innenkind mitbedacht hat und uns dabei eher so ein bisschen hinten angestellt hat und die Form, in der wir sind, auch. Genauso wie, das ist halt immer so das, was so ein bisschen zu dieser Angst gehört, die wir eben als Erwachsene also Alltagsanteile haben, ist eben dieses entmündigt werden, weil wir auch schwache Anteile haben oder weil wir Anteile haben, die, also ne, als Einsmensch jetzt, deswegen sage ich Anteile, ne, also in unserem Auftritt als Einsmensch gibt es eben Bereiche, in denen wir nicht besonders sicher sind, in denen wir nicht besonders kompetent sind, aus Gründen. Und so, bei uns ist das eben dieses Sozialverhalten und die Kommunikation, die ist bei uns erschwert, aus Gründen. Und das ist ganz, das durchzieht alle rein. Und genauso durchzieht es eben alle rein, wie wenig oder wie viel Kraft da ist, weil wir uns eben einen Körper teilen, der jeweils auf die Anteile reagiert. Oder für jedes, also ne, jedes Innen hat ein ganz eigenes Umgehen mit den Kraftreserven des Körpers, hat ein ganz eigenes Kompensationsverhalten mit dem, was da von außen auf einen zukommt. Und was ich halt irgendwie, was wir so für uns gelernt haben, ist inzwischen, dass wir Personen, die wissen, dass wir viele sind und versuchen, das so zu akzeptieren, dass wir denen irgendwie so an die Hand geben, zu sagen, schließe nicht von einem Innen aufs andere. Vergiss aber nicht, dass wir alle in einem Körper stecken. Und das sind so zwei Forderungen, die so klein klingen, ne, aber eigentlich sind sie total groß und wir haben oft das Gefühl, dass manche nur eins davon können. Also, dass es viel Auseinandersetzung bedeutet und viel gemeinsam verbrachte Zeit und viel, ja, ich würde jetzt halt Awareness sagen oder Bewusstsein dafür, dass das viele sein irgendwie so eine spezielle Dynamik im Innen auch hat und im Leben mit sich bringt, die beides zusammen eben erfordert und nicht nur, ja, da ist die alles kann und da ist die gar nichts kann. Naja, was ist denn jetzt wichtiger? Wir kümmern uns mal so. Also wir tun mal so, als wenn die gar nichts kann. So sicher ist sicher, so ungefähr, weißt du?
Ja, ich überlege gerade, weil du sagst jetzt auch ganz viel wir, machen wir ja auch. Ich weiß gar nicht, wir verwenden das Wort wir ganz oft, wenn wir quasi über so erstmal allgemeine Annahmen oder allgemeine, ne, über so Konsenssachen sprechen. Ich glaube, die Differenzierung kommt dann halt die kommt dann halt nochmal hinterher.
Ja.
Ich habe mir gerade überlegt, auch gerade so innerhalb der Therapien, ne, dieses Wir, oder wer ist denn wir? Oder andersrum, mit wem schließt man denn, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir hatten auch schon therapeutische Kontexte, da gab es zum Beispiel Antigewaltverträge. Oder da gab es einfach Absprachen. Und mit wem trifft man denn eigentlich die Absprache?
Mhm.
Und für wen gilt die Absprache? Und ne?
Ja.
Wollt ihr da vielleicht ein bisschen, oder würdet ihr da ein bisschen zu erzählen?
Ja, wir haben das Konzept von Einsmensch, dass wir ein Mensch sind, der sich an formale Absprachen zu halten hat. Das macht es für uns leichter, dieses Konzept. Also
das
die
heißt?
Idee von das, was von außen für jeden, egal ob wie viel die von uns wissen oder ob die überhaupt wissen, dass wir viele sind, ne? Also wir betrachten das Einsmensch meint uns als Rechtskörper.
Mhm.
So, dass solche Absprachen sind bindend für uns alle, global, wie auch immer.
Mhm.
Also, ne, so ein Handyvertrag schließen wir als Einsmensch ab. Die Nutzung dieses Handys zum Beispiel bei einem Handyvertrag obliegt aber nicht allen, sondern nur uns. Also denen, die das gut benutzen können, die während der Nutzung nicht vergessen können, dass wir ein Rechtskörper sind. Also das hat schon viel mit Fähigkeiten zu tun, viel aber auch damit, nach innen so durchzugeben. Also ne, wir haben auf uns, also ich finde dieses Beispiel gerade total gut. Der Handyvertrag mit unserem Mobilfunkanbieter, den schließen wir als Einsmensch und wir müssen uns alle daran halten, die Rechnungen zu bezahlen und O2 nicht zu bescheißen und so.
Mhm.
Die Benutzung von so Apps wie zum Beispiel Twitter oder irgendwie so alles, was öffentlich auch wieder davon berührt wird, wie wir als Rechtskörper irgendwie eingeschätzt werden können, das, ne, das betrifft auch wieder uns alle, aber Nutzen tun das wiederum nur die, die auch die Verantwortung dafür tragen können. Also die, wenn da jemand Scheiße reinschreibt, keine Ahnung, und Hetze betreibt oder jemanden stalkt oder so, dann betrifft es uns ja alle.
Und das heißt, dass ganz klar ist, aber kannst du es genau ausschließen?
Natürlich kann ich es nicht ausschließen, aber das ist halt irgendwie genau der Punkt, ne? Wir müssen halt im Innen dafür sorgen, dass wir da Sperrmechanismen in uns drin haben oder eben auch ganz klare Absprachen, diese App ist nicht für dich.
Mhm.
Und
also ich meine, das mit dem Rechtskörper, das wird mir auch sofort unterschreiben, das wird mir auch richtig. Und das, ne, dass man,
das viele sein entbindet uns halt irgendwie nicht davon. Weißt du?
Genau, da stehen wir auch total dahinter. Und ich meine, so kleine Katastrophen wie das Konto ist leer, weil irgendjemand mit der EC-Karte shoppen war und ich weiß da nichts von. Ne? Passiert.
Echt?
Ja, ist uns früher durchaus passiert. Mittlerweile ich glaube, das ist so für uns ja auch so ein Teil, es gibt mittlerweile eine Innenstruktur und eine Alltagsstruktur, wo das in der Form nicht mehr passiert und wo für uns zum Beispiel das auch ist, dass diejenigen, die häufiger im Alltag sind, da sehr wohl auch zu wissen haben einfach, dass es bestimmte Grundregeln gibt und sich an die zu halten haben. Das funktioniert einfach alles ganz gut. Schwieriger finde ich es aber zum Beispiel, weiß ich nicht, im Rahmen der Therapie gibt es eine Absprache über Selbstverletzung. Ne? Wo ich halt klar den Anspruch hätten wir, dass das jetzt für alle gilt. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, das wird nicht funktionieren. Es werden sich nicht alle an diese Absprache halten, weil wir auch niemals sagen können, ne, das ist so eine, ich finde, da ist so eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch, dass wir denken, natürlich, wenn wir dort absprechen, es gibt zwischen heute und dem nächsten Termin keine Selbstverletzung, dann wäre das ja ein Anspruch, den wir hätten, dass das dann auch eingehalten wird. Andererseits wissen wir können das gar nicht einhalten oder wir können das nicht zusichern, weil es Teile zumindest bei uns gibt, die wir gar nicht kontrollieren können.
Ja.
Und die aber oftmals, oder nur die dann vielleicht gerade der Anlass sind, zu sagen, so, wir hätten, weil es ist, dann, an der Stelle müssen wir dann sagen, wir sind nicht absprachefähig.
Hm.
Wir können das nicht zusichern.
Und wir haben das irgendwie irgendwann, also wir haben das irgendwann erweitert auf, wir sind absprachefähig unter bestimmten Bedingungen. Also Zum Beispiel haben wir ja die Absprache, uns in dem Therapiezimmer nicht selbst zu verletzen. Das können wir zusagen, weil wir wissen, wenn es diesen Impuls gibt, gibt es jemanden, der mitgekriegt haben muss, was der Auslöser war? Also unsere Therapeutin. Und es gibt jemanden, der das direkt thematisieren kann und gucken kann, was man anders machen kann.
Das also heißt, es kann direkt in so einer Situation würde dann jemand einfach äußern, dass es jetzt diesen Impuls gibt.
Ja, oder es einfach machen und unsere Therapeutin würde darauf reagieren. Und dieser Person wäre dann klar, oh, ich verletze mich gerade selbst, aha, wir haben hier eine Absprache, aha, interessant. So, es ist nochmal ein ganz anderes Aufgefangenwerden. Im Alltag ist das so, dass wir mit unserer Therapeutin, gerade jetzt spezifisch Selbstverletzung, haben verstanden, dass es an manchen Stellen und für manche Ins noch nicht möglich ist, bestimmten Impulsen auf eine andere Art zu begegnen als mit Selbstverletzung. Es ist, und das ist halt das, was ich meinte mit, ne, vorhin mit diesem großen Raum, der dann so leer ist, weil keine Gewalt mehr darin vorkommt. Wir sind nicht darauf ausgelegt, so zu funktionieren. Selbstverletzung und Gewalt gegen sich selbst stellt eine große Rolle dar in unserem Funktionieren und in dem, so. Und dass das so ist, hat nichts damit zu tun, dass wir das okay finden, wie das so ist. Oder damit, dass es uns egal ist, dass das passiert. Es hat was damit zu tun, anzuerkennen, dass es bestimmte Dinge braucht, dass es nicht mehr nötig ist, sich selbst zu verletzen oder dem Körper Schmerz zuzufügen. Ey, wie viele Ins von uns verletzen den Körper und haben noch nicht mal geschnallt, dass sie damit auch sich selbst wehtun. Also, ne, diese Ebene kommt ja auch noch mit dazu. Wir haben in unserer Therapie die Absprache, dass es, wenn wir das Gefühl haben, es gibt den Wunsch, sich selbst zu verletzen oder sich zu suizidieren oder so, dass wir bei unserer Therapeutin anrufen und das besprechen und gucken, was wir machen können. Und wenn es dann doch passiert, bei Behandlungsbedürftigkeit sofort zum Arzt und dann nachbesprechen in der Therapie oder eben so, dass es nicht behandelt werden muss oder versorgt werden muss in irgendeiner Form und dann nachbesprechen in der Therapie. Also unsere Absprachen sind da irgendwie immer schon gebunden an die Möglichkeit, dem auch zu begegnen. Also, weißt du, es gibt ja auch irgendwie Kliniken, die sagen, ne, sie verletzen sich hier nicht selber, sonst fliegen sie raus. Oh, wie dumm! Also das ist sowas, wo ich jedes Mal, oh, Kopftisch, echt! Weil das bedeutet, dass du mit dem Impuls und mit dem erlernten Verhalten nirgendwo hin kannst, weil du sonst sofort rausfliegst. Und das macht nur unnötig Druck. Und gerade wenn du noch nichts anderes gelernt hast, das ist...
Ne? Naja, weil es ist ja auch, man kann es nicht hinterfragen. Wenn es ausgeschlossen wird, ist es auch nicht zu hinterfragen, weil man es ja nicht mal benennen darf.
Eben. Mhm. Und für uns ist halt an der Stelle so eine Absprache, ne? Ihr hattet ja auch gefragt, mit wem trifft man die dann? Mhm. Wir haben halt irgendwie klar, dass die Absprache mit denen getroffen wird, die dort sind in dem Moment. Und das, wir haben uns damals irgendwie so in die Pflicht genommen, okay, das bedeutet aber auch, dass wir jetzt nicht verdissen können oder das zur Seite schieben können, wann immer wir mitkriegen, es gibt diese Impulse. Also das, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob sich andere Ins, die sich dann tatsächlich selbst verletzen, daran auch gebunden fühlen. Ich weiß nicht, wie viel Bewusstsein darüber ist, aber für uns war das irgendwie so, wir machen diese Absprachen, weil wir dann ein Bewusstsein dafür haben und uns immer wieder daran erinnern müssen, dass wir dieses Bewusstsein auch halten müssen dafür. Mhm. Also für Selbstverletzung oder für Gewalt an uns oder so. So am Ende geht es halt immer so darum, ein Bewusstsein zu halten. Das meinte ich vorhin auch mit der Smartphone-App. Was irgendwie so ein schwieriger Vergleich ist vielleicht, aber das Abschließen von Rechtsverträgen und so ein inneres darüber einig sein, wer benutzt was, bedeutet noch lange nicht, dass das auch funktioniert, aber es bedeutet, dass es ein Bewusstsein darüber gibt, das nach innen getragen wird und wo man auch immer wieder gucken muss, dass es noch da ist und was man immer wieder überprüfen muss. Das heißt für uns, dass wir im Innen relativ geschlossen uns immer wieder daran erinnern müssen, bewusst mit den Medien umzugehen, die wir nutzen. Und auch bewusst mit den Fragen und mit den Impulsen, die von innen kommen, umzugehen. Dass wir halt nicht einfach so drauf losgehen können. Wir können uns das nicht erlauben. Es sei denn, wir wollen uns Zeitverlust, Kontrollverlust und eine Gefährdung von uns selbst auch erlauben. Und das ist dann aber eher destruktiv und nicht mehr die Richtung, die wir wollen. Das klang jetzt irgendwie so therapeutisch. Boah. Glaubst du, wir haben die Frage jetzt gut beantwortet?
Ja, ich glaube schon. Also es ist ja eine sehr, ja, doch. Es gibt, glaube ich, keine Lösung. Also ne, es gibt, glaube ich, ganz verschiedene Antworten.
Ja, und es gibt auch nur so ein Erzählen, ne, wie es ist. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn Kinder in der Therapie auftauchen?
Ja.
Habt ihr da manchmal auch das Gefühl, dass sie so geflauscht werden?
Das weiß ich nicht. Geflauscht? Also, ne, so ein Teil von uns denkt sich gerade, ja, natürlich, bitte, 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 weil das sind Kinder. Und, ne, wir haben ja selber so einen Impuls, wir möchten, dass es denen möglichst gut geht. Weil gerade bei den Kindanteilen wir davon ausgehen, ne, die sind recht jung und die sind das, weil sie zu diesem Zeitpunkt entstanden sind. Und da bei uns sowas einsetzt von, ne, das war schlimm genug, bitte ganz viel Flausch jetzt für die. Andererseits natürlich auch denken, ne, nee, nur Flausch geht nicht und soll auch gar nicht sein, weil das denen ja nicht gerecht würde, ne, die kannst du nicht mit rosa Flausch kommen, weil die haben vielleicht gar keine Wahrnehmung für rosa Flausch.
Ja.
Wir finden das schön, wenn die rosa Flausch mal einen Moment genießen können, oder unsere Kids fahren halt total ab auf Fische und auch irgendwie alle möglichen Tiere, die da irgendwie niedlich sind. So. Und Kindergeschichten vorlesen, das finden die halt toll. Und wenn eine Therapeutin sich die Zeit nimmt, denen eine Geschichte vorzulesen, ja, bitte, ne? Gerne. Machen wir oder versuchen wir ja selber auch immer wieder, denen auch mal eine Geschichte vorzulesen. Andererseits, also was ich wichtig finde, ist ein angemessener Umgang. Ne? Du kannst einer Vierjährigen nicht mit irgendeinem Fachgesprächsgedöns kommen, weil die das nicht versteht. Also ich glaube schon, dass man mit einer Vierjährigen in Person einen angemessenen Sprachgebrauch zum Beispiel haben muss und auch einen angemessenen Umgang. Ne? Ich finde manchmal zum Beispiel, wenn man irgendwie so ein Innenkind sieht, das wird darauf nicht reagieren. Weil das mit, ja, also gerade bei unseren Innenkindern wissen wir, wenn gesiezt wird, ist das für die ganz kleine Erwachsenenebene, und die haben sowieso gelernt, wenn ein Erwachsener sich unterhalten hat, die Klappe zu halten. Von daher, wenn unsere Innenkinder gesiezt wird, ist das für die eigentlich nochmal mehr mit Zeichen Klappe halten. Da wird keine Kommunikation in Gang kommen. Manchen bei uns stehen auch immer noch so ein bisschen die Haare zu Berge bei dem Gedanken an Innenkinder im Therapieraum. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, das zu überwinden, weil die natürlich auch viel zu erzählen haben und viel beizutragen. Und wenn sie dann in Kontakt gehen, das eigentlich auch okay sein soll und richtig ist.
Ich bin gerade auf Innenkinder gekommen, weil diese immer so auffallen. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich, wenn wir in der Therapie sitzen, da sitzt ja ein System. Das heißt, pro Stunde gibt es dann schon irgendwie mehrere Wechsel. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass unsere Therapeutin eine Art des Umgangs mit uns hat, der uns alle umfasst und gleichzeitig dann doch nicht immer spezifisch Ausnahmen macht. Es ist nicht immer wichtig. Es ist ja auch irgendwie diese Frage mit den Namen, ne? Müssen Therapeuten alle Namen von innen wissen und alle Biografien der Innens und irgendwie so? Und wir haben das für uns nicht, weil, das haben wir auch schon mal gesagt, wir sagen die Namen nicht aus Gründen. Und oft ist das auch einfach, ja, wie gestückelt wäre ein Gespräch, wenn wir zu jedem Mal, wo ein anderes Innen da ist, auch vorher sagt, ach ja, und ich bin. So, ne?
Ja.
Das war irgendwie gerade so ein Ding, das mir noch eingefallen ist.
Also wir können so, ne, die verschiedenen von uns, die gerade auch hier so am Gespräch teilnehmen, können nur sagen, wir haben auch die Erfahrung, dass mit uns unterschiedlich umgegangen wird und dass das gut ist. Also es hat was Individuelles, und trotzdem finde ich das wichtig, wenn du sagst, es gibt auch so was Allumfassendes, uns alle auch als Ganzes im Blick haben. Ich fand das eigentlich toll, den Satz. Und was uns gerade nochmal eingefallen ist, es gab mal eine Situation in der Klinik, da standen wir sehr unverhofft vor dem Innenkind von einer anderen Patientin. Zu einem Zeitpunkt, wo wir das mit den Innenkindern echt auch noch so ein bisschen schwierig fanden. Und dann stand da dieses Innenkind oben an dieser Treppe. Und wir waren echt perplex, weil da stand ein Kind, und das Kind war auch gerade dabei, irgendwie sich vorn über diese Treppe runterzuwerfen. Ne? Und du musst so schnell reagieren. Und das war für uns eine sehr einschlägige Situation, weil wir, glaube ich, zum ersten Mal begriffen haben, ne, das hätte ja auch nichts gebracht, die irgendwie mit ihrem, ne, erwachsenen Namen anzufangen, irgendwie war klar, okay, da steht jetzt ein Kind. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr impulsiv, also, ne, sehr impulshaft reagiert und haben auf dieses Kind reagiert, und gleichzeitig haben wir auch gesehen, wir haben das Kind da gesehen, ne? Da stand nicht irgendwie eine erwachsene 44-jährige Frau, sondern wir haben dieses Kind da gesehen. Und das fand, also so, das hat uns sehr lange geprägt, auch glaube ich, ne? Diese sehr unverhoffte Begegnung mit einem Innenkind, wo uns klar geworden ist, wie das eigentlich ist im Kontakt. Weil, wenn wir selber mit unseren Innenkindern im Kontakt sind, ist das ja noch mal ganz anders, als wenn du im Außen plötzlich einem Innenkind gegenüber stehst.
Mhm.
Und deine ganzen Innenreaktionen merkst, ne? So dieses, du wirst plötzlich in deiner Sprache kleiner und du sprichst es an und du versuchst irgendwie, wir haben damals halt versucht zu verhindern, dass das irgendwie jetzt der Kopf über die Treppe runterspringt.
Mhm.
So, ne? Und merkst so, du wirst auch ein bisschen flauschig und so.
Ja. Ja, du
und fängst gleichzeitig an, haben wir aber auch verstanden, da steht halt wirklich nur ein Kind. Ne? Wir haben, glaube ich, oft dieses Gefühl, dass im Hintergrund immer unsere erwachsene Silhouette zu sehen ist. Und das ist das, was uns da so, ja, wo wir merken, ne, das ist für uns ein Problem, weil wir irgendwie immer das Gefühl haben, eigentlich hat sie doch aber sowieso die ganze Zeit im Kopf, ne? Eigentlich ist das ja ein erwachsener Mensch. Und wissen aber so in dem Moment, nee, da ist ein Innenkind und dieses ganze System ist auch in diesem Innenkind in dem Moment, ne? Da ist halt kein Erwachsener gewesen, der dann gesagt hätte, du, nee, ne, wir machen das jetzt immer nicht, sondern da stand eben nur dieses Innenkind. Und das wollte da jetzt kopfüber runterspringen. Und weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das fanden wir sehr prägend und haben da ganz so eine Idee von, auch in der Therapie, wie das vielleicht für eine Therapeutin ist oder für ein Gegenüber ist, mit einem unserer Innenkinder dann in Kontakt zu sein oder mit einer männlichen Innenperson auf dem System.
Ja.
Was ja wieder, ne, so ein Teil ist von jemand mit einer dissoziativen Identität, vereinigt sehr viele Individualitäten in sich und
ja,
die sehr abgegrenzt voneinander sind.
Ja.
Und ich, ja.
Ja, es ist irgendwie so viel mehr als so eine Wundertüte, ne? Aber gut. Ich würde sagen, wir sind für diesmal durch, oder?
Ja, das glaube ich auch, dass wir, glaube ich, um dieses Thema, um diese Frage, ganz viel Gespräch hatten jetzt.
Mhm.
Und wenn ich ehrlich bin, finde ich eigentlich euren letzten Satz einen schönen Abschlusssatz auch. Das ist vielleicht ein Anspruch in so einer therapeutischen Arbeit mit jemandem, die viele ist oder mit dissoziative Identität hat, vielleicht ein schöner Anspruch ist, so einen umfassenden Blick auf diejenige zu haben und aber eben auch die Einzelnen da drin wahrnehmen oder für die eben auch offen zu sein.
Mhm. Und sie mitzubedenken.
Ja. Ja.
Gut. Dann haben wir noch ein letztes Anliegen an die Menschen, die uns zuhören. Wir wollten nämlich gerne wissen, wer uns zuhört, damit wir ein bisschen gucken können, in welche Richtung das Podcast vielleicht besser gehen könnte oder welche Episoden wir planen sollten. Also wir würden gerne wissen, ob ihr selbst Betroffene seid oder als Therapeutin zuhört oder als Betreuerin oder als Verbündete oder als jemand, der jemanden kennt, der viele ist, etc. etc. Wir werden dazu eine Umfrage machen und würden uns freuen, wenn ihr euch daran beteiligt, damit wir besser werden können.
Ja, ich glaube, vielleicht wäre es ganz gut, die Umfrage selber wird man auf der Webseite finden, also im Blog finden. Und ich fände es auch nochmal gut, dazu zu sagen, die Teilnahme an der Umfrage, das gilt übrigens auch für die Kommentare, das ist anonym. Niemand kann und wird nachvollziehen, wer dort geantwortet hat.
Ja, also man kann auch, da wird nach einer E-Mail gefragt, ne? Man kann auch irgendwie schreiben humpelbump@humpelbump.de. Das gilt auch als E-Mail-Adresse. Also.
Ja, also es lässt sich technisch nicht umgehen, dass dort Angaben gemacht werden müssen, aber das können vollständig frei erfundene Angaben sein, man kann nur eben nur nicht nichts eintragen, das geht leider technisch nicht. Deswegen, wir würden uns freuen, wenn ganz viele teilnehmen und wir sichern so, das ist anonym und es bleibt anonym. Okay.
Gut, dann.
Wir danken euch fürs Gespräch.
Ja, wir danken euch auch. Wir wünschen allen, bei uns schneit es schon wieder total schön, flockig. Wir wünschen euch noch einen schönen Winter. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.